Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. In diese sommerliche Augustzeit haben wir heute auch ein sommerliches Thema gelegt. Gottes Herrlichkeit sehen. Entnommen ist das aus dem Johannesevangelium, gleich das erste Kapitel, Vers 14. Gottes Herrlichkeit sehen. Darüber spricht in dieser Stunde Pater Elmar Busse von der Schönstadtgemeinschaft. Vielleicht waren Sie in diesem Sommer schon im Urlaub und haben ein anderes Land, eine unbekannte Stadt oder sogar ein fernes Meer erkundet. Vielleicht sind Sie gerade zu Hause, machen Urlaub auf Balkonien und genießen das Wetter und die heimische Natur. Die goldenen Kornfelder, die in der Sonne leuchten, der frische Duft der grünen Wälder und das stetige Rauschen und Plätschern eines Flusses. All das verleitet uns gerne zu dem Ausruf »Herrlich«. Im Prolog des Johannesevangeliums steht Folgendes: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das ist das Johannesevangelium, das erste Kapitel, Vers 14. Gottes Herrlichkeit in der Natur zu entdecken, das fällt uns meist leicht. Doch Gottes Herrlichkeit in anderen Menschen wahrzunehmen, in den Umständen des Alltags, in Beziehungen und in dem, was Menschen geschaffen haben, das ist nicht immer ganz einfach. Ein offenes Auge für Gottes Herrlichkeit haben. Wie das gelingen kann, darüber spricht heute Pater Elmar Busse und ist jetzt bei uns im Studio in München. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, Gottes Herrlichkeit sehen. Wir sind sehr gespannt, welche Gedanken Sie für uns vorbereitet haben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, am letzten Sonntag feierte ich eine Bergmesse auf der Kampenwand bei Aschau im Chiemgau. Wie Sie selbst erlebt haben, hatte es in der letzten Woche immer wieder teils heftig geregnet. Und auch heute, hier in München, hängt der Himmel voller dunkler Wolken. Doch am Sonntag schien die Sonne an einem strahlend blauen Himmel. Circa 120 Mitfeiernde hatten sich auf den Weg gemacht. Viele hatten sich kurzfristig entschieden. Als wir im Februar diesen Termin der Bergmesse vereinbart hatten, konnte ja keiner voraussagen, wie das Wetter sein würde. Etliche Rentner, die um diesen Termin wussten, hatten intensiv um gutes Wetter gebetet. Sehr berührt hat mich eine Mail, die eine Rentnerin noch am Tag vorher geschrieben hatte. Sie stammte aus Rosenheim und die Kampenwand war sozusagen ihr Hausberg. Seit Jahren lebt sie im Seniorenheim in Schönstadt und hat in den letzten Wochen täglich eine kleine Fußwallfahrt zum sogenannten Urheiligtum gemacht und neben den vielen Anliegen, die ihr anvertraut worden waren, auch um gutes Wetter gebetet. Wer von Ihnen die Kampenwand nicht kennt, man hat oben vom Andachtskreuz einen wunderbaren Blick nach Norden auf den Chiemsee, das sogenannte Bayerische Meer, und nach Süden breitet sich die Kette der Alpengipfel aus. Mich sprechen solche Panoramablicke in ihrer Weite und Schönheit einfach unmittelbar an. Ein Kabarettist aus dem Ruhrgebiet sagte einmal, wenn man auf der Zugspitze steht, kann jeder sagen, was für eine schöne Landschaft. Wenn man aber auf dem 120 Meter hohen Gasometer in Oberhausen steht und sagt, boah, was für eine schöne Landschaft, dafür muss man sich entscheiden. Ich möchte die Äußerung dieses Kabarettisten nicht weiter kommentieren. Mir jedenfalls hat der Ausblick am Sonntag einfach gut getan. Unser Wort Schönheit klingt etwas bescheidener als Herrlichkeit, aber dem Inhalt nach geht es bei beiden Begriffen um dasselbe. Schönheit oder Herrlichkeit spricht uns an. Unser Herz reagiert mit Staunen, mit Freude. Wir sind fasziniert oder vielleicht sogar auch überwältigt. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums bezeugt Johannes: Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit klingt das Thema unserer heutigen Sendung an. Was gehört alles dazu, die Herrlichkeit Gottes sehen zu können? Wenn Johannes davon schreibt, geht es uns dann so wie Zuhörern eines Reiseberichtes, die eigentlich nur traurig sind, dass sie nie dorthin kommen werden und demzufolge das auch nicht miterleben können, was der Reiseberichterstatter unmittelbar erlebt hat? Die Sehnsucht kennt wohl jeder aktiv Glaubende. Wie gerne wäre ich dabei gewesen, als Jesus das oder das getan oder gesagt hat. Und viele, die erstmals ins Heilige Land gereist sind, empfinden den Besuch an den Stätten des Wirkens Jesu wie ein Nachhausekommen, weil einem die Texte von klein auf vertraut sind. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, auf die uns der heilige Ignatius von Loyola in seinen Exerzitien hingewiesen hat. Wir können uns die Szenen aus dem Evangelium in unserer Fantasie vorstellen. Und er rät uns, wir sollen uns mit einer der Personen identifizieren und auf diese Weise Jesus nahe kommen. Psychologen nennen diese Fähigkeit von uns Menschen imaginieren, also praktisch verbildlichen. Tatsächlich reagiert unsere Seele auf die Fantasiebilder genau wie auf die erlebte Wirklichkeit. Manche müssen sich bei einem spannenden Krimi selber sagen, es ist nur ein Film. So sehr lassen sie sich in das filmische Geschehen hineinziehen. Mit diesem Sätzchen schaffen sie wieder mehr innere Distanz. Die Herrlichkeit des vorösterlichen Jesus, von der Johannes schreibt, wurde von den drei ausgewählten Aposteln am intensivsten erlebt auf dem Berg der Verklärung. Johannes erwähnt das Ereignis nicht ausführlich, nur in den drei anderen Evangelien wird das beschrieben. Johannes aber beschließt seine Ausführungen über die Hochzeit zu Kana. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. So können wir lesen, Johannes 2,11. Ich möchte noch einmal auf das Erlebnis vom Sonntag zurückkommen. Was hat das mit der Herrlichkeit Jesu zu tun? Es gibt eine Schöpfungsherrlichkeit, die uns eine Ahnung von dem vermittelt, der das alles erschaffen hat. Davon schreibt schon Paulus im Römerbrief. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Römer 1,19 und folgende. Paulus erwähnt zwar hier nur die göttliche Macht, aber wir dürfen sicher auch die Herrlichkeit des Schöpfers mit heraushören. In der Schönheit, oder verwenden wir ruhig die Steigerung in der Herrlichkeit der Schöpfung, entdecken wir die Spuren des Göttlichen. Wenn wir eine schöne Landschaft, eine schöne Blume, einen schönen Wasserfall, einen Kristall oder den anmutigen Landeanflug eines Kranichs sehen, dann nährt das unsere Seele. Wir können dadurch Gott, dem Schöpfer, näher kommen. Es gibt aber auch zweitens das unmittelbare Schauen der Herrlichkeit Gottes. In den Berufungsgeschichten der Propheten finden wir darüber Zeugnisse, bei Jesaja zum Beispiel. Da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm, jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe inmitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen habe den König, den Herrn der Heere, gesehen. So lesen wir in Johannes 6, 1-5. Beim Propheten Ezechiel merkt man dem Text über seine Berufung und seine Gottesschau an, dass er sich schwer tut, das, was er sieht, in verständliche Worte zu fassen. Am Ende seines Gestotters schreibt er: Wie der Anblick des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit des Herrn aus. Als ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht. Ezechiel 1, 28 folgende. Sowohl bei Jesaja wie bei Ezechiel fällt auf, dass die Seele nicht nur mit Entzücken auf die Herrlichkeit reagiert, sondern dass das Erleben auch etwas Beängstigendes, etwas Überwältigendes in sich hat, was den Menschen erschrickt. Ähnlich erlebt es ja auch Saulus vor Damaskus, wie wir in Apostelgeschichte im 9. Kapitel nachlesen können. Nun bin ich kein Mystiker und ich bin mir durchaus der Gefahr bewusst, über solche Gottesschau zu reden. Trotzdem, es gibt glaubwürdige Zeugen von der Herrlichkeit Gottes. Und das darf nicht in Psychologie aufgelöst oder auf biochemische Prozesse reduziert werden. Ein Mediziner wollte einmal die Visionen der Teresa von Avila mit der eiweißarmen Ernährung erklären, die es im Kloster gab. Bei all den glaubwürdigen Berichten über christliche Mystiker und ihre Visionen, die wir schon von den Wahnvorstellungen von Patienten mit Psychosen unterscheiden sollten, möchte ich darauf hinweisen, dass das Ziel unseres seelischen Wachstums und unserer Liebesgeschichte mit Gott nicht die Mystik ist, sondern die Heiligkeit. In der Zwischenkriegszeit wurde das Verhältnis von Mystik zu Heiligkeit intensiv in katholischen Kreisen diskutiert, mit ausgelöst durch die Visionen der Therese von Connorsreuth. Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, hatte für seine Spiritualität und für die von ihm gegründeten Gemeinschaften die methodische Selbstbeschränkung entwickelt, dass es ihm auf Werktagsheiligkeit ankam und weniger auf Mystik. Das hatte unter anderem die Konsequenz, dass die Seherin von Marienfried in der Diözese Augsburg, Bärbel Rüß, die von 1940 bis 1946 Marienerscheinungen hatte, nicht in die Gemeinschaft der Schönstatter Marienschwestern eintreten konnte, sehr zu ihrem großen Leid. Pater Kentenich zweifelte nicht an der Echtheit der Erscheinung, das sei hier noch einmal klargestellt. Eine dritte Möglichkeit, sich der Herrlichkeit Gottes zu nähern, möchte ich nun erwähnen. Es gibt aber auch eine Schau der Herrlichkeit Gottes, die nicht in einem unmittelbaren Sehen himmlischer Herrlichkeit besteht, sondern sich aus dem gläubigen Deuten der Geschichte ergibt und dann Staunen und Verzückung im Menschen auslöst. Schauen wir auf den Apostel Paulus. Er leidet nach seiner Bekehrung jahrelang darunter, dass sein Volk den Messias nicht erkannt hat. In den Kapiteln 9 bis 11 des Römerbriefes gibt er uns Anteil an seinem Leiden und Ringen. Die Lösung und den inneren Frieden findet Paulus darin, dass durch den Ungehorsam der Juden gegenüber den Heilsplänen Gottes dann die Heiden zu Gott finden können. Er umschreibt das Ergebnis seines Ringens, seines Tastens, seines Suchens so: Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. O Tiefe des Reichtums der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Römer 12, 32 bis 36. Auch im ersten Korintherbrief finden wir Spuren von diesem tiefen inneren Erleben des Paulus. Er deutet es nur an: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1 Korinther 2, 9.
Radio Horeb und Radio Maria, an diesem Dienstagnachmittag haben Sie eingeschaltet in der Spiritualitätssendung. Mein Name ist Regina Frei. Die Musik, ja, das ist auch eine Möglichkeit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das ist heute unser Thema mit unserem Referenten Pater Elmar Busse von der Schönstatt-Gemeinschaft in München. In einem ersten Teil hat er uns bereits erläutert, die Herrlichkeit Gottes sehen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal eben die Schöpfungsherrlichkeit, die uns eine Ahnung von dem vermittelt, der alles erschaffen hat. Dann gab es immer wieder und gibt es ja die Möglichkeit, Menschen, die die unmittelbare Gabe haben, das Schauen der Herrlichkeit Gottes, so auch schon im Alten Testament, die Propheten zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch die Herrlichkeit Gottes, indem man das Deuten der Geschichte vollzieht, also zu schauen, was hat Gott an seinem Volk vollbracht und dadurch dann die Herrlichkeit Gottes sieht. Und welche Möglichkeiten es noch gibt, Gottes Herrlichkeit zu sehen, das erfahren wir jetzt noch von unserem Referenten Pater Elmar Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schließlich gibt es auch viertens noch eine Schau der Herrlichkeit, die ich Erlösungsherrlichkeit nennen möchte. Je mehr der Mensch sich auf Gott einlässt und in erleuchteter Weise mit der erlösenden Gnade Gottes zusammenarbeitet, desto mehr wächst er über sich hinaus und wird Gott ähnlicher. Die Schönheit und Herrlichkeit einer begnadeten Seele erahnen oder sogar erleben zu dürfen, gehört mit zu den bereicherndsten Begegnungen, die zwischen Menschen möglich sind. Einige Beispiele. In Thüringen auf der Mühlburg lebte im 6. Jahrhundert die heidnische Radegundis. 531 wurde Radegundis und ihr Bruder nach einem Überfall des Frankenkönigs Lothar I. nach Neustrien verschleppt. Hier wurde Radegundis christlich erzogen, lernte die lateinische Sprache, las die Schriften der Kirchenväter und Dichter und nahm sich der Pflege, Ernährung und Unterweisung armer Kinder an. Der brutale Lothar zwingt sie zur Heirat und ermordet später ihren Bruder als Vergeltungsmaßnahme für einen Aufstand der Thüringer. Daraufhin flieht sie und gründet das erste Frauenkloster in Europa. Später bittet ihr Mann um Vergebung, die sie gewährt, aber sie kehrt nicht zu ihm zurück. Man muss sich die seelische Größe dieser Frau vorstellen. Radegundis nimmt den Glauben der Mörder ihrer Verwandten an. Sie nimmt aber diesen Glauben nicht nur an, sondern wächst über sich hinaus, wird kreativ, entwickelt gestalterische Energie und schafft Neues in der Kirche. Das Kloster vom Heiligen Kreuz in Poitiers, das erste Frauenkloster in Europa. Zwar entwickelt sie keine eigene Spiritualität, die Nonnen leben nach der Ordensregel des Heiligen Caesarius von Arles. Aber wie groß ist doch der Unterschied der Heiligen Radegundis zu den Menschen, die wegen eines Skandals, der sie nicht einmal unmittelbar selbst betrifft, verärgert aus der Kirche austreten. Ein anderes Beispiel. Als Mutter Emmanuel von Kairo von der koptischen Ordensschwester Sarah besucht wird und diese das harte Leben unter den Müllsammlern mit ihr teilen will, da testet Mutter Emmanuel ihre neue Lebensgefährtin, ohne ihr zu verraten, dass es ein Test ist. Der Hintergrund? Mutter Emmanuel hatte schon so manche Sozialromantikerin erlebt, die von ihrem Wirken gehört hatte und mitmachen wollte, aber schon nach wenigen Tagen aufgegeben hatte. Denn der Lebensstil, der ihr unter diesen extremen Bedingungen abverlangt wird, ist hart. Schwester Sarah hält durch. Und tatsächlich können die beiden die Lebensbedingungen vieler Müllsammlerfamilien in Kairo verbessern. Die glaubwürdige Solidarisierung mit den Armen motiviert auch manche Spender in Frankreich, die Projekte zu unterstützen, die Mutter Emmanuel entwickelt. Ein weiteres Beispiel. Der Schönstädter und Palutinerpater Franz Reinisch verweigerte aus Gewissensgründen den Fahneneid auf Hitler und wurde am 21. August 1942 in Brandenburg hingerichtet. Übermorgen gedenken wir seines Todestages. Mich hat als Jugendlicher in der DDR-Diktatur dieser Franz Reinisch sehr fasziniert. Da schätzt einer das Gewissen und die freie Gewissensentscheidung als so hohes Gut ein, dass er bereit ist, sein Leben dafür hinzugeben. Erwähnen möchte ich auch noch kurz Don Bosco. Don Bosco geht neue Wege in der Jugendarbeit, geht immer wieder auch an die eigene Grenze der Belastbarkeit und trotz vieler Enttäuschungen investiert er immer wieder neu Vertrauen und den Glauben an das Gute in jedem Menschen. Wenn wir auf diese großartigen Christen schauen, dann möchte ich an dieser Stelle mal einen Vergleich mir erlauben. Zurzeit laufen die Fußballspiele in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs. Da werden die Leistungsunterschiede der einzelnen Mannschaften sichtbar. Am letzten Sonntag zum Beispiel besiegte Bayern München die Mannschaft von Preußen Münster, einem Drittligaverein in Münster, mit 4:1. Die spielen in einer anderen Liga, so lautete der Kommentar eines Fans von Preußen Münster. Es gibt einfach große Unterschiede, was die Kondition, die Technik und die Geschicklichkeit und den Teamgeist betrifft. Als ich auf einem Zeltlager im Juli beim Fußballturnier als Schiedsrichter fungierte, kam ich bald an die Grenzen meiner Kondition. Im Fernsehen sieht das alles so elegant und so leicht aus. Aber wie viel hartes Training steckt hinter den Spitzenleistungen der Profisportler? Solche Unterschiede gibt es nicht nur im Sport, sondern auch im Menschsein, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ein paar Negativbeispiele. Wenn jemand jahrelang nicht verzeihen kann und sich selbst das Leben schwer macht und die Beziehung belastet. Wenn jemand seine eigene Unsicherheit immer wieder überspielt, aber alle seine Untergebenen quält. Wenn ein Professor sich mit den Ergebnissen seiner Doktoranden brüstet, aber diese überhaupt nicht namentlich erwähnt in seinen Publikationen. Das ist sozusagen dann die untere Liga, wie einer sein Menschsein lebt. Wir können verallgemeinern und sagen, Unerlöstheiten bestimmen vielfach den Alltag und das Zusammenleben der Menschen. Und das ist dann wieder die Ursache von vielem Leid. Noch krasser müssen wir es mitverfolgen in den Krisengebieten der Erde, wenn Hass und Gewalt legitimiert werden mit einer Zukunftsvision und hehre Ziele die Mittel rechtfertigen sollen. Wie viele unschuldige Opfer entstehen dadurch? Menschsein gelingt nicht einfach automatisch. Wir sind nicht wie die Tiere durch unsere Instinkte zum selbsterhaltenden und arterhaltenden Verhalten gezwungen. Wir sind frei. Wir können uns für das Gute und Schöne entscheiden oder eben auch für das Gegenteil. Wenn uns die Kirche an vielen Tagen im Laufe des Jahres die Heiligen aus den verschiedensten Jahrhunderten vor Augen stellt, dann möchte sie unsere Aufmerksamkeit auf die Herrlichkeit der begnadeten Seele lenken und uns ermutigen, für unsere Zeit solche Zeichen der Hoffnung zu werden. Die Schönheit der begnadeten Seele, ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit, ist attraktiv für den, der sie sehen kann. In den letzten beiden Wochen habe ich als Seelsorger Tagungen begleitet für Familien mit behinderten Kindern. Was diese Eltern Tag für Tag leisten, es ist beeindruckend. Im Sinne unseres heutigen Themas möchte ich es so umschreiben. Ich durfte die Herrlichkeit der Eltern-Kind-Beziehung miterleben. Welche Sicherheit bieten diese Eltern dem beeinträchtigten Kind? Welchen Entwicklungsraum eröffnen diese Eltern, die ihr Ja zu diesem Kind täglich leben? Besonders beeindruckt haben mich die Eltern eines Pflegekindes, dessen Mutter eine schwere Alkoholikerin war. Das Kind kam mit Gehirnschädigungen auf die Welt, konnte nicht schlucken und musste mit einer Sonde ernährt werden. Es ist förder-, aber nicht bildungsfähig. Bei jeder Mahlzeit muss das Essen püriert werden. Aber für diesen Jungen ist das Essen mit einem Löffel schon ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Ernährung mit einer Magensonde. Ich habe das nur 6 Tage miterlebt, aber die Eltern, die sich liebevoll, und hier passt wirklich das Wort aufopferungsvoll, um diesen Jungen kümmern, die bewundere ich, weil sie das Tag für Tag meistern. Der Junge wird nie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Er wird immer auf die Hilfe von anderen angewiesen sein. Wie zynisch klingt dagegen die Frage eines zufälligen Beobachters, Warum hat die Mutter dieses Kind nicht abtreiben lassen? Aber auch in weniger extremen Fällen ist es bewundernswert, mit welcher inneren Solidarität Eltern das Werden und Wachsen ihrer Kinder begleiten. Wie widerstandsfähig muss die Hoffnung der Eltern werden, wenn sie immer wieder enttäuscht werden? Wie wachsen Eltern über sich hinaus und hinein in eine selbstlose Liebe, wenn die Kinder ihren eigenen Weg gehen und nicht unbedingt die ehrgeizigen Träume der Eltern erfüllen? Der Prophet Jesaja knüpft an dieser zwischenmenschlichen Erfahrung an und legt Gott die Worte in den Mund: Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Jesaja 49, 15. Ein weiteres Feld, wo die Herrlichkeit der Bundestreue Gottes ihren Widerschein findet, ist die Schönheit der Treue in der ehelichen Beziehung. Solange beide das Gefühl haben, dass sie mehr bekommen, als sie geben, mag es ja noch leicht sein. Aber wenn ein Partner erkrankt oder durch einen Unfall behindert wird, dann erst zeigt sich die Größe der Liebe. Dann offenbart sich die Treue als Lebensqualität für den Erkrankten bzw. behinderten Partner. Der Schweizer Paartherapeut Jürg Willi beschreibt: Schwere Belastungen und Krisen, welche sich jedem Paar stellen, sind die eigentlichen Proben der Liebe, wo die Partner die Tiefe ihrer Zuneigung, Verlässlichkeit und Geduld erfahren. Hinter der langweiligen Fassade kann sich ein Erfahrungsschatz verbergen, der in den Partnern eine tiefe Zugehörigkeit zur gemeinsamen Geschichte gebildet hat. Oft ist diese Verbundenheit überdeckt durch alltägliches Gezänk und gegenseitige Rücksichtslosigkeit, Gleichgültigkeit oder Verletzungen. Wer im Zusammenbleiben lediglich Abhängigkeit, Bequemlichkeit und Gewohnheit sehen will, kann der Komplexität der Situation nicht gerecht werden. So gleichgültig manche Paare wirken, so präsent können die Partner füreinander sein in Momenten, wo es darauf ankommt. Heute ist die Meinung verbreitet, kreative, spontane und echte Liebe könne sich nur außerhalb der festen Strukturen einer Ehe entwickeln. Ich glaube, das trifft so nicht zu. Im längeren Zusammenleben wandelt sich der Charakter der Liebe. In der Langzeitbeziehung wird Liebe immer mehr zur Rahmenbedingung, in welcher sich die Partner autonom bewegen und doch untergründig aufeinander bezogen bleiben. Die Liebe wird zur miteinander geteilten Lebensgeschichte. Die Bedeutung der zur Rahmenbedingung gewordenen Liebe wird oft erfassbar, wenn sie verloren geht. So klagen etwa manche Geschiedene darüber, dass ihnen die Motivation zur Arbeit abhanden gekommen ist, weil der haltgebende Rahmen der Familie zerbrochen ist. Soweit das Zitat von Jürg Willi in seinem Büchlein »Was hält Paare zusammen?« Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ausgehend von dem Zeugnis des Evangelisten Johannes, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, habe ich die verschiedenen Formen der Herrlichkeit dargestellt. Die Schöpfungsherrlichkeit, die uns auf die Herrlichkeit des Schöpfers aufmerksam machen möchte. Die unmittelbare Schau der Herrlichkeit Gottes, wie sie den Aposteln, den Mystikern und Propheten vorbehalten bleibt. Die Erlösungsherrlichkeit, wie sie uns in den Heiligen entgegenleuchtet und in den Menschen, die Gott immer ähnlicher werden, weil sie die treue Liebe leben, als Eltern oder als Partner. So wird verständlich, dass der große Theologe Hans Urs von Balthasar den Versuch unternommen hat, die ganze Theologie in einer theologischen Ästhetik mit dem Titel Herrlichkeit zusammenzufassen. Ich habe angesichts der 5 Bände dieses genialen, umfangreichen Werkes kapituliert, zumal ich dann doch in der Architektur, der Malerei und der Dichtkunst und den Theaterwissenschaften nicht so zu Hause bin. Wo ich noch am ehesten einen Zugang gefunden habe, ist die Musik. Ich höre mir gern CDs mit klassischer Musik an. Und wenn ich mir nach 2 Beratungsgesprächen mit depressiven Klienten eine CD mit Musik von Händel oder Bach gönne, dann kann ich wieder eintauchen in diese lebensbejahende, frohe, festliche Musik. Und ich finde heraus aus den vielfältigen Formen, wie Menschen sich selber sabotieren und blockieren und manchmal auch gar nicht anders können, weil sie so schlecht behandelt worden waren. Doch auch in solchen schwierigen Beratungsgesprächen gelingt es hin und wieder, das Blümchen der Hoffnung neu aufblühen zu lassen, wenn ein Schein der göttlichen Herrlichkeit in die verdunkelte Seele fällt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Schluss möchte ich Sie ermutigen. Lassen Sie sich immer wieder neu von der Schönheit Gottes faszinieren. Bewahren Sie sich das Staunen. Bleiben Sie dran, wenn es gilt, die verborgene Schönheit der menschlichen Seele im anderen zu suchen und zu entdecken. Versöhnen Sie sich mit dem Preis, der Ihnen abverlangt wird, wenn Sie ein lebenslanges Jahr als Eltern, als Ehepartner, als Priester oder Ordensmitglied durchhalten wollen. Sie wachsen über sich hinaus. Bei der Priesterweihe verspricht der Weihekandidat: Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Dieser Satz könnte durchaus auch seinen Platz in die Trauungsliturgie hineinfinden. Letztlich muss Gott das gute Werk in uns vollenden, das er in der Taufe begonnen hat.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Thema Gottes Herrlichkeit sehen. Entnommen ist das Zitat aus dem Johannesprolog, der 14. Vers. Referent ist Pater Elmar Busse von der Schönstadtgemeinschaft in München und durch die Sendung begleitet sie Regina Frei. Eine erste Hörerin hat uns schon erreicht aus München, Frau Scharf. Grüß Gott.
Grüß Gott, hoffentlich verstehen Sie mich mit meiner Sprache. Ich möchte was anderes sagen. Vor kurzem habe ich gehört, ein Priester so hat verstanden, Christus, zum Beispiel Hochzeit in Kana. Was willst du von mir, Frau? Christus konnte nicht sagen. Was willst du, wie zum Kind? Was willst du, Frau? Ins Russisch gibt es Жено, wie Kind.
Ja, was?
Und grob kann nicht Christus sein.
Ach so, also Sie fragen, warum Christus sagt, was willst du von mir, Frau? Also warum er so...
mit solchen Ton, wie einige verstehen.
Ja, ich gebe das mal an Pater Busse weiter. Ja. Das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber vielleicht kann er ganz kurz darauf eingehen. Und danke für den Anruf.
Ja.
Gute, spannende Frage ist immer, wie ist das Zueinander von Menschlichkeit und Göttlichkeit in Jesus selber? Wo erkennt er letztendlich auch seinen Anruf? Er hat ja bei den Versuchungen in der Wüste sich auch distanziert, Wunder nur zu wirken aus Sensationsgier oder aus momentanen Bedürfnissen heraus und hat den Teufel in die Schranken gewiesen. Und so können wir durchaus auch verstehen, dass es erstmal ein Tasten, ein Suchen war. Ist das jetzt die Gelegenheit, eben im Johannesevangelium ist das erste Wunder, was Jesus wirkt, 700 Liter Wein zu produzieren. Also ich kenne durchaus Leute, die sind Antialkoholiker, die reiben sich immer wieder daran, dass Jesus zum Zeitpunkt, wo die Gäste schon genug getrunken hatten, 700 Liter Wein herstellt. Und doch, was eigentlich die Aussageabsicht ist, und dahin führt uns ja letztendlich auch Johannes, er offenbarte seine Herrlichkeit und dieses Angebot, was Jesus damit macht: Ich biete euch etwas an aus göttlicher Fülle, was eure Fassungskraft übersteigt. Das ist ja im Grunde genommen die Aussageabsicht. Das heißt also, Jesus muss eigentlich auch herausfinden, ist jetzt meine Stunde gekommen? Ist das jetzt der Punkt? Ist das jetzt die Gelegenheit, wo ich tatsächlich meine Herrlichkeit offenbaren soll? Also es ist tatsächlich noch eine Frage: Kann ich jetzt deine Bitte, Maria, so deuten als Wink von oben, dass ich das jetzt tun soll? Und es fällt ja auch auf, dass das Wunder eigentlich in einer sehr verhaltenen Weise dargestellt wird. Also Jesus weist ja nur an, füllt die Krüge mit Wasser, er geht nicht hin, macht keine Handbewegungen, es gibt kein Wort, sondern auf einmal ist dann aus Wein Wasser geworden. Also eine sehr verhaltene Art und Weise, die sich durchaus unterscheidet von Wundergeschichten, wie sie halt damals erzählt worden sind. Also wir müssen sehen, auch denken Sie an den 12-jährigen Jesus im Tempel. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also wir müssen einfach schon damit rechnen, dass die Gottheit Jesu tatsächlich auch für den Menschen, der mit Christus am meisten verbunden war, für den Menschen Maria, eine Fremdheit dann auf einmal aufleuchten lässt, wo sie erst mal irritiert ist. Also noch einmal, das hat nichts zu tun mit Bosheit, das hat nichts zu tun mit Grobheit, sondern das ist einfach auch dieses, er ist eben nicht nur Mensch, sondern auch Gott, und dann werden manchmal genau diese doch unendlichen Distanzen sichtbar. Und das geht nicht so auf die sanfte Art und Weise, sondern da werden tatsächlich auch Gräben sichtbar, die sich zwischen Mensch und Gott einfach auftun, auch zu dem Menschen, den der Gottmensch Jesus am liebsten hatte.
Ja, danke für diese kleine Auslegung dieser Stelle, die Hochzeit zu Kana. Eine nächste Hörerin hat uns erreicht, Frau Hauser aus Mosbach. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie haben eine Frage?
Ja, ich möchte gerne einen Beitrag sagen über Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit, und zwar in Kindergesichtern. Ich habe da vor kurzem zweimal hintereinander herrliche Erlebnisse gehabt. Einmal mit einem kleinen Kind, kaum noch ein Jahr, an der Hand der Oma. Sie sind beide in die Kirche gegangen. Wir kamen vom Gottesdienst heraus und es war ein Gottesdienst für Kroaten, und die Kleine ging mit der Oma hinein, hat gestrahlt und gewinkt. Wir waren zu dritt, das Kind ist stehen geblieben, hat uns angestrahlt und sich gefreut und gewinkt. Also das war für mich wirklich Gottes Herrlichkeit in diesem Kindergesichtchen.
Ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich denke, das ist sehr, sehr schön auch, was man sich ja so für den Alltag ein bisschen vornehmen kann, in Kindergesichter schauen.
Ja, genau. Und ein zweiter habe ich erlebt, ein kleiner Bub mit 2 Jahren etwa, ging morgens mit den Eltern, kam aus dem Haus raus, ich ging gerade vorbei und spricht das kleine Kind an, ach, du bist auch schon wach, fängt er an zu erzählen, ja, wir gehen ins Schwimmbad, und der Papa ist nur weggelaufen, die Mutter stand da und hat gewartet auf den Kleinen, und der hat mir erzählt, noch und sich riesig gefreut.
Schön.
Habe ich auch gedacht, also eine herrliche Sache, Gottes Herrlichkeit im Kind.
Ja, herzlichen Dank, Frau Hauser, für diesen Beitrag. Alles Gute Ihnen
Danke,
noch.
Danke, Ihnen auch. Alles
Danke.
Gute.
Auf Wiederhören. Ja, eine nächste Hörerin ist schon in der Leitung, die ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich bin dran.
Ja, genau, Sie sind dran.
Herr Pater Busse, ich habe diese Bärbel Rüß eigentlich mal kennengelernt in Marienfried. Und da sagte sie zu mir, ich sage, was ist denn hier gewesen? Und da sagte sie, ja, gehen Sie da rein, da erfahren Sie das. Und dann war sie weg. Und ich bin immer so ein bisschen erstaunt. Also ich bin in der Familienliga. Der Pater kennt mich, hat von der Werktagsheiligkeit immer gesprochen. Aber warum die dann nicht in den Orden eintreten konnte. Ich habe das eben so knapp von Ihnen gehört. Das ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht können Sie doch noch ein bisschen dazu sagen. Ich weiß, Pater Kentinich war eben, er war ein Mystiker und auch keiner, wenn ich das so mal sagen soll. Aber ich kann das nicht so ganz in Einklang bringen. Die Werktagsheiligkeit ist gut, schön. Aber die Bärbel Rüß, die kam mir sehr glaubwürdig auch vor. Und wenn Pater Kentinich das auch nicht anders gesehen hat, dann kann ich das nicht so ganz verstehen, warum der sagt, sie konnte dann nicht eintreten. Hm, können Sie da noch was zu sagen?
Gut, ich möchte eine ähnliche Selbstbeschränkung, nur andersrum, hat Ignatius von Loyola seinen Jesuiten verordnet. Das heißt, die sollten keine Mystiker begleiten. Und es hat zum Beispiel zur Folge gehabt, dass eben dieser damalige Jesuit Hans-Urs von Balthasar, weil er durch die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese Schweizer Seherin, die hat ihm so viel gegeben, dass er bereit war, den Jesuitenorden zu verlassen, um weiter der geistliche Begleiterin dieser Mystikerin zu werden. Also ich glaube schon, dass es durchaus in Gemeinschaften solche Formen noch einmal der methodischen Selbstbeschränkung geben darf. Also Pater Kentnich hat ja auch immer wieder so mit einem Augenzwinkern gesagt, ich kann dem lieben Gott ja keine Vorschriften machen, wenn er in seiner Barmherzigkeit Wunder wirkt, um einfach auch die Menschen doch über so etwas irgendwie aufzurütteln, das darf er gut machen. Aber, und das stimmt auch sicherlich, Manchmal ist natürlich das Ausschalten nach außergewöhnlichen Phänomenen auch eine Form der Sensationsgier im religiösen Gewand. Und dem wollte er einfach einen Riegel vorschieben. Also noch einmal, Pater Kentenich hat die Echtheit der Marienerscheinung, die seelische Gesundheit von der Berberus in keiner Weise in Frage gestellt. Und der Kontakt blieb ja nach wie vor und die blieb ja dann auch, das ist ja das Schöne, dass man ja in Schönstatt in verschiedenen Gemeinschaften sein kann. Sie hat auch geheiratet und hat dann später mal gemeint, so war ich 5 Kinder bekommen habe, so war es mir die Gottesmutter erschienen. Aber sie hat eben selber auch in aller Bescheidenheit nie das Groß daraus gemacht, aber fühlte sich einfach dann auch Gott gegenüber, also in dem Sinne verpflichtet und gehorsam, das dann einfach auch zur Kenntnis zu geben. Also es gibt, ich nenne es noch einmal, diese methodische Selbstbeschränkung, um eben dann ja einfach diesen Weg der Werktagsheiligkeit in dem Sinne auch stilrein irgendwie zu verkörpern. Ja, es gibt verschiedene Kaffeesorten, aber sie werden in einer Kaffeefiliale einer bestimmten Marke nicht den Kaffee einer anderen Marke finden, obwohl das auch guter Kaffee ist. Ja, also ich glaube, das ist durchaus im Sinne auch dieser Abgrenzung von verschiedenen Spiritualitäten solche methodischen Selbstbeschränkungen geben darf, solange dann die das dann vollziehen, also das sind ja dann meistens die Ordensgründer, der Kirche als Ganzes grundsätzlich zugestehen, dass es einfach solche Phänomene im Raum der Kirche geben darf.
Tja, danke. Ich hoffe, dass die Frage der Hörerin damit beantwortet ist. Es wartet nämlich schon eine nächste Hörerin in der Leitung, und zwar Frau Betz aus dem Dachauer Hinterland. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja. Ich möchte fragen und möchte auch sagen, ich bin vom Pater Kentenich fast ein Fan. Wenn ich Anliegen habe, nachher schreibe ich immer einen Brief nach Schönstatt und der wird dann immer so herzlich angenommen. Und ich bin auch schon über 20 Jahre der Sühnenacht, anfangs nicht so oft, aber jetzt fast immer, zur Sühnenacht. Und bei Pater Kentenich, bei der Kapelle, der wird immer sehr gut besucht. Und noch eine Frage, wann wird er selig gesprochen?
Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen Beitrag von Frau Betz. Pater Busse, da können wir vielleicht gleich, Pater Kentenich, Sie haben gesagt, es gibt große Vorbilder im Glauben, an denen man die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Das muss jetzt gar nicht unbedingt Pater Kentenich sein, aber ja, mal ganz neugierig gefragt, wie ist denn das? Ich sage dann, ja, die Herrlichkeit Gottes, die sehe ich eben an so großen Gestalten. Pater Kentenich, Teresa von Avila haben Sie erwähnt, aber an mir dann halt doch irgendwie wieder nicht.
Also. Gut, also ich glaube, wir kennen zum Beispiel bei Elektrogeräten das Siegel geprüfte Sicherheit. Und sozusagen dieses Siegel garantiert, dass wir als Endverbraucher, auch wenn wir technische Vollidioten sind, mit dem Gerät so umgehen können, ohne dass es für uns gefährlich wird. Und so ähnlich ist im Grunde genommen jeder religiöse Weg, auch jede Spiritualität, jedes Wachstum im Religiösen immer auch gefährlich. Es gibt ja auch durchaus so Phänomene, wo dann Sekten kollektiv in den Selbstmord geführt werden. Also von da gesehen ist seelische Entwicklung auch, da gibt es eben auch sowas wie Krebsgeschwüre. Und von da gesehen hat die Kirche gleichsam so als Qualitätssicherungssiegel gesagt, wenn wir einen Ordensgründer selig sprechen oder einen Spiritualitätsgründer selig sprechen, dann ist das gleichsam so ein Qualitätsmerkmal. Ihr könnt euch auf diese Art, die der vertritt, einlassen, das wird für euch nicht gefährlich. Ich glaube, es ist gut, dass es diesen Brauch der Selig- und Heiligsprechung gibt. Es ist ja auch interessant, dass es nicht das Gegenteil gibt. Also die Kirche sagt noch nicht mal vom Judas aus, dass er garantiert in der Hölle ist. Also da hält sie sich sehr zurück. Aber positiv sagt sie immer wieder, indem sie dann Menschen selig oder heilig spricht, ihr könnt euch auf den Weg, den dieser Mensch selber gegangen ist und den er auch vertreten hat, den er reflektiert, den er begründet hat, könnt ihr euch gefahrlos einlassen. Das bringt euch Gott näher und lässt euch über euch hinauswachsen. Von daher gesehen finde ich das ein guter Brauch, auch wenn wir jetzt beim Pater Kentenich noch längst nicht wissen, wann das mal soweit wird. Also ich vermute, da werden noch Jahre ins Land gehen.
Gut, ja, danke dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch eine Frage haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden unter der 089 517 008 008 oder vielleicht ja einfach noch ein Zeugnis geben möchten, wo die Herrlichkeit Gottes so in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben aufscheint. Und jetzt klingelt auch schon wieder das Telefon, beziehungsweise es blinkt. Und den nächsten Hörer, den nehme ich direkt auf Sendung. Grüß Gott, wer ist denn da dran?
Da ist die Frau Eigner aus Österreich. Und ich möchte ganz gern ein Zeugnis abgeben.
Ja, sehr gerne.
Ja, und zwar kann ich schon sprechen.
Genau,
oder?
Sie dürfen schon sprechen.
Ich wollte nur sagen, ich bin Mutter oder ich war Mutter von einem schwerbehinderten Kind. Und von dem Kind habe ich so viel Herrlichkeit Gottes erfahren. Also, das war einfach herrlich. So viel Dankbarkeit und so viel Liebe. Es ist bei der Geburt passiert, es war ein Sonntagskind und es ist leider daneben gegangen und er war körperlich sehr behindert, aber nicht geistig. Und so viel Liebe, was ich da gekriegt habe und selber so viel Kraft, weil er hat mich eigentlich sehr viel rund um die Uhr gebraucht. Aber es war die schönste Aufgabe, die ich bis jetzt gehabt habe. Leider ist er tödlich verunglückt vor ein paar Jahren. Er ist mit seinem Rollstuhl stecken geblieben beim Bahnübergang und der Zug hat ihn überfahren. Und ich habe gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Und er hat mir auch sehr viel Kraft gegeben. Das wollte ich nur sagen.
Ja.
Also ich habe sehr, sehr viel Kraft gekriegt und auch mein Sohn, der hat eine Ausstrahlung gehabt, der hat alle mitgerissen, also ob dieser Arzt oder sonst wer war, der hat so eine positive Ausstrahlung gehabt, hat nie gehadert mit seinem Schicksal.
Ja.
Also der hat wirklich begnadet worden und ich auch als Mutter.
Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, ja? Frau Eigner. Das ist ein sehr starkes Zeugnis. Ich denke, Das baut sehr viele auf und wir wünschen Ihnen noch Gottes Segen.
Und es ist was Wunderschönes. Ja. Also man darf nicht verzagen, will ich jeder Mutter sagen. Mhm. Man kriegt so viel zurück von behinderten Kindern.
Ja.
Das ist eine wunderschöne Aufgabe.
Herzlichen Dank, Frau Eigner, für dieses Zeugnis. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Ja, danke, Wiederhören.
Ja, das hat Pater Busse vorher ja auch kurz angesprochen, eben der Umgang mit Kindern und eine Hörerin hat das auch schon genannt und wir haben schon wieder weitere Hörer in der Leitung. Grüß Gott, wer ist denn da dran?
Ja, grüß Gott, da ist eine Sendung Radio Horeb.
Genau, Sie möchten sich beteiligen?
Ja.
Sie dürfen gleich schon sprechen.
Also ich bin als Kind auf dem Land aufgewachsen und über Feld und Wiesen gelaufen und habe da die wunderbare Natur erlebt. Und ich kann mir nicht denken, dass wenn die Kinder von aus der Schule gehen und Abitur machen, Evolution, Evolution, Evolution. Das ist eine unvorstellbare Dummheit, weil wir in der Natur die wunderbare Gnade Gottes erkennen können. Und das auch Ratzinger und Schönborn, die haben von Evolution geredet. Alles redet von Evolution. Das ist eine große, große Gottesverletzung. Danke.
Ja, da sage ich danke für diesen Beitrag. Ich denke, Pater Busse, da gibt es natürlich, genau, Sie heben schon die Hand, verschiedene Meinungen darüber.
Gut, ich habe damals, ich glaube, da war ich vielleicht 12 Jahre alt, haben wir den Schöpfungsbericht im Religionsunterricht durchgenommen. Und dann hat die Ordensschwester, die uns Religionsunterricht erteilt hat, gesagt, die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und die Naturwissenschaft sagt uns, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und ich darf diese beiden Bereiche nicht einfach zusammenschmeißen. Das heißt, Evolution sagt ja überhaupt noch nichts aus über das, sondern sie sagt ja nur eigentlich, beschreibt ein Wie, ohne letzten Endes dann tatsächlich begründen zu können, warum es dann tatsächlich diese Weiterentwicklung, dieses auf ein Ziel hin gibt. Ja, also da muss man einfach nochmal genau hinschauen. Also wenn ich da 1000 mal 6 Würfel würfle, dass dann was Bestimmtes rauskommt, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Oder wenn ich mir so eine Uhr angucke, dann kann ich auch nicht sagen, ach, hier hat sich Metall so günstig zusammengefügt, dass das Ding jetzt tickt. Also da ist man ja auch nicht zufrieden mit einer solchen Antwort. Also bei aller Berücksichtigung eben durch Mutation und Selektion, das beschreibt letztendlich das Phänomen des Lebendigen und die Entwicklung des Lebendigen einfach unzureichend. Ja, ich muss natürlich jetzt sehen, bleibt ein Naturwissenschaftler in seinem Bereich drin, ist es okay, aber wenn er dann seine naturwissenschaftliche Kompetenz missbraucht und dann, sagen wir mal, philosophische Aussagen machen will, dann überschreitet er seine Kompetenz und das geht dann vom Baum.
Mhm. Ja, also die Herrlichkeit Gottes kann man auch in der Schöpfung sehen und jeden Tag wieder neu erleben. Und das war das Thema heute, Gottes Herrlichkeit sehen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir schließen dann mit dem Segen von Pater Busse, aber vorher noch einige Hinweise an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können diese Sendung heute noch einmal nachhören, noch einmal anhören oder vielleicht möchten Sie sie verschenken. Das ist ja auch möglich. Entweder als CD, bei unserem CD-Dienst können Sie die bestellen unter der 08328921120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org als CD diese Sendung oder wenn Sie Internetzugang haben als Podcast, da können Sie sich die Sendung herunterladen und dann auf Ihren iPod oder wo auch immer hinladen und anhören. Auf unserer Homepage www.horeb.org, da gibt es eine Rubrik Podcast, da ist die Sendung dann auch frei zugänglich für Sie. Das war die Spiritualität an diesem Nachmittag mit dem Thema Gottes Herrlichkeit sehen, entnommen aus dem Johannesprolog, der 14. Vers. Referent war Pater Elmar Busse von der Schönstattgemeinschaft in München und durch die Sendung begleitet hat sie Regina Frei. Pater Busse, zum Ende der Sendung bitte ich jetzt noch um Ihren Segen.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter segne uns und alle Menschen, die uns nahestehen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.